Ja, es wurde schon von einigen gesagt, dass ich ja vor 3 Wochen versprochen habe, es geht heute weiter mit dem Vater Unser. Und tatsächlich ist der nächste Teil, der nach dem ersten Teil kommt, das war, wenn ihr euch erinnert, das war die Huldigung, das war da, wo Gott im Mittelpunkt steht und sein Wille und sein Reich und sein Name geheiligt werden und gepriesen werden. Im zweiten Teil hatten wir vorausblickend gesagt, da sind dann die Bitten, die für uns Menschen gelten. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass die Anrede eine andere wird natürlich. Aber lass uns doch gemeinsam aufschlagen. Matthäus 6, wie das letzte Mal eben auch, Matthäus 6 ab Vers 5. Das ist das Vaterunser, so wie wir es kennen. Und ich hatte letztes Mal meine Predigt damit begonnen, dass Jesus so eine Art Anti-Blabber-Programm gegeben hat oder Anti-Blabber-Demonstration. Das heißt, wenn wir es auch mal daraufhin anschauen, ist es sehr knapp, ist es sehr kurz gefasst. Es ist nichts drin, wo wir wo es irgendwelche sprachlichen Schnörkel gibt oder wo es Wiederholungen gibt oder wie auch immer. Wie gesagt, wir hatten uns die Verse angeschaut von Vers 5 bis 10 und ich möchte das nochmal mit euch lesen. Auch die Einleitung ist das zum Vater Unser. Wenn ihr betet, sagt Jesus da in der Bergpredigt, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Also nicht so beten, dass man, oh, ein frommer Mensch, oh, ja, schau mal hin, wie oft sie betet. Nein, Jesus sagt, wahrlich, das sage ich euch, diese Menschen, die das tun, haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und dann sagt er eben, kündigt er an, so sollt ihr beten. Ich würde jetzt gern gleich dann zum Vers 11 gehen, wo eben der zweite Teil beginnt, die Bitten, die menschlichen Bitten, was wir brauchen, was für uns wichtig ist in unserem Leben. Und da steht eben an erster Stelle, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, beziehungsweise eine andere Übersetzung oder die verbindliche Übersetzung, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, mir fiel dazu erstmal eine kleine, ganz kleine Episode ein und ich habe gedacht, ja, so könnte ich das vielleicht kurz erzählen. Neulich habe ich 2 junge Frauen unterhalten sich und die eine sagt zur anderen, na, ich hatte dir ja erzählt, dass mein Cousin übers Wochenende kommt und er will ein bisschen München anschauen und ja, und dann kam er und dann haben wir gesagt, nur noch ein leichtes Abendbrot. Und mein Cousin wollte mithelfen und ist in der Küche, macht alle Schränke rauf, schaut rein, sucht offensichtlich etwas. Ich habe ihn gefragt, was suchst du? Und er sagt, einen Brotkorb. Die Antwort ist, ich habe keinen Brotkorb. Was? Du hast keinen Brotkorb? Es gibt's doch gar nicht. In jedem Haushalt muss ein Brotkorb sein. Darauf die Gastgeberin, wozu brauche ich einen Brotkorb? Ich esse überhaupt kein Brot. Ja, einige nicken. Ja, sie wissen wahrscheinlich warum. Ja, tatsächlich gibt es Menschen mit dieser Unverträglichkeit, die sogenannte Zöliakie, aber es ist natürlich auch eine Werbestrategie der Lebensmittelindustrie geworden, dass sehr viel als schädlich erklärt wird, was einem gesunden Magen, einem gesunden Menschen nicht schadet. Und böse auch, Brot hat ja bekannterweise Kohlenhydrate, und die gelten auch in manchen Kreisen als schädlich, aber Kohlenhydrate sind nun mal das, was, ja, was uns Kraft gibt und was uns letztlich leben lässt. Welchen Stellenwert hat das Brot in unserer Gesellschaft, habe ich mich gefragt, und habe mal ins Internet geschaut. Jens, jetzt bitte ich dich, ich arbeite zum ersten Mal damit, ich glaube aber, der Jens ist so erfahren, wir kriegen das hin. Ja. Also wie gesagt, ich bin einfach mal ins Internet unter Brot, und dann habe ich das gefunden, Brotinstitut, Brotkultur, dachte, oh, das ist interessant, da will ich mal reinschauen. Ja. Und ich muss sagen, dieses Bild hier, also da lacht mein Herz und ein bisschen auch mein Magen. Ich mag einfach Brot und vor allem das in der Mitte mit den Körnern. Weiß nicht, wie es euch geht. Es ist einfach ein schönes Bild, und es sind sogar noch ein paar Ähren da, die daran erinnern, woher das Brot kommt. Es fällt nicht vom Himmel, es wächst nicht auf Bäumen. Es ist eine Kunst, gutes Brot zu backen. Und leider haben wir ja mittlerweile auch in Deutschland das Problem, dass es immer weniger Bäcker gibt. Das ist im Moment ein ganz, ganz großes Thema. Die Bäcker schlagen Alarm. Und so können wir dankbar sein, wenn wir unseren Bäcker haben, wenn wir unseren Laden haben, wo wir das Brot auch kaufen können, das uns gefällt. Ja, Jens, wenn du mal ein bisschen runterscrollst jetzt. Ihr seht schon, deutsche Brotkultur. Man denkt, na, ist das nicht ein bisschen hochgefasst? Kultur, das ist Musik, das ist vielleicht Theater oder das ist bildende Kunst, das ist Kultur. Nein, das Wort Kultur kommt eigentlich aus dem Landwirtschaftlichen. Das heißt, etwas bebaubar, anbaubar machen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, wie viele andere. Und und das ist tatsächlich eine Kultur, dass Menschen anfangen konnten, aus Halmen mit ein paar winzigen Körnern drin eben das zu züchten und dann eben auch nicht nur das Getreide, sondern eben auch dann tatsächlich aus dem Getreide wunderbare Sachen zaubern. Ja, mit 3200 eingetragenen Brotsorten haben Innungsbäcker es geschafft. Die deutsche Brotkultur wurde durch das nationale UNESCO-Kommission im Jahr 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Ja? Also ich habe mich dann dumpf erinnert, dass damals was durch die Medien ging. Aber ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war auch ein bisschen stolz, ich habe mich gefreut, und meine Hoffnung ist, dass dadurch auch die Brotkultur ja weiterhin bei uns gepflegt wird. Wenn du ein bisschen hochscrollst, Jens, es gibt 3093 bislang anerkannte Brotspezialitäten. Ja, ihr seht, hier ist man im Internet. Da kommen dann die Walnussbrot, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, gegessen. Ich finde es wunderbar, dann gibt es den Hanf und was auch immer. Aber unglaublich, oder? Über 3000 Brotspezialitäten. Und es gibt da tatsächlich auch eine Einrichtung, an die die Bäcker das melden können, wenn sie ein neues Brot erfunden haben. Das wird dann getestet, und wenn es gut ist, dann kommt es in dieses Verzeichnis. Geh mal wieder ein Stück runter, Jens, bitte. Ja. Das ist hier, was ich gerade sagte, Brotregister als Bestandsaufnahme der deutschen Brotvielfalt. Das ist übrigens eins meiner absoluten Lieblingsbrote, aber das war da schon drin, das habe ich nicht manipuliert. Ja. Und hier wird auch nochmal geschildert, also mittlerweile sind sogar bereits über 3200 Brotspezialitäten. Also ihr seht, weiter oben war 2014, und mittlerweile ist es noch weiter gesteigert worden, trotz des Mangelberufes. Ja, und nochmal bitte ein bisschen weiter runter, Jens. Ja, und das dann eben ähnlich wie die französische Esskultur oder der argentinische Tango. Es ist schon nett, ne, was da so als Beispiel gebracht wird. Zählt das deutsche Bäckerhandwerk zur Vielfalt der lebendigen kulturellen Ausdrucksformen. Ihr habt es vielleicht auch schon erlebt, wenn man im Ausland in gewissen Ländern ist und möchte gern ein gutes Vollkornbrot oder auch nur ein gutes Holzofenbrot mit der wunderbaren Kruste. Ja, da kann man manchmal lang suchen. Umgekehrt sagen Menschen, die zu uns kommen, die sind man teilweise entsetzt, wenn sie sehen, was wir für Brot haben, weil sie einfach eben das reine Weißbrot, Fladenbrot natürlich, aus bestimmten Kulturen kommen. Ja, gut, dann, ja, dann bitte nächstes Bild. Ja, das ist jetzt hier, das seht ihr schon. Das ist jetzt für die Profis, die können dann ihre Brotsorten eintragen. Jetzt müssen wir mal schauen, Jens, was noch interessant ist, wenn du mal weitermachst. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, Hilfe. Das war bei mir gar nicht erschienen, ja. Und dann, was ich auch noch interessant fand, es gibt ein Brotmuseum, Museum Brot und Kunst, im Jahr 1955 gegründet. Widmet sich das Museum der Geschichte des Brotes. Das ist in Ulm. Ich habe gedacht, eventuell könnte man da mal einen Gemeindeausflug hin machen. Ulm, das ist an einem Tag hin und zurück zu schaffen. Und dieses wunderbare Haus allein sieht doch schon sehr einladend aus. Ich finde, es passt auch. Brot ist eine sehr alte Kulturkunst und dieses Haus ist auch edelalt. Wenn du bitte weitermachst, Jens. Ja, hier sehen wir Brot und Kunst. Wir erkennen natürlich, was hier gezeigt wird, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war im Moment schockiert. Ich weiß nicht, es steht nicht da, von welchem Maler das ist, aber ja, Abendmahl offensichtlich. Und die Gesichter, die man sieht, naja, sind nicht die schönsten, aber es werden schon Vorbilder gewesen sein. Die Maler damals, sie haben sich schon immer auch Modelle geholt, wo sie gerade Gesicht oder so weitermachen konnten. Ja. Genau, also da gibt es dann in diesem Museum, gibt es die historischen Informationen, verbunden mit einer Kunstgeschichte, wie im Laufe der Jahrhunderte eben das Thema Brot auch bildhaft gestaltet wurde. Jetzt bitte weiter. Ja, und das fand ich noch schön. Das ist auch jetzt das Letzte, aber da ist auch schon einiges dabei, wo man eine gute Auswahl hat. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das mal, das macht vielleicht auch das Thema Brot noch etwas anschaulicher. Und wie dankbar können wir sein, gerade bei uns in Mitteleuropa, dass wir eben ja, diese Möglichkeit haben. Das war es ja nicht immer. Ich habe hier noch ein Zitat, dass Nahrungsmittel in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, ist in Mitteleuropa zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Kriegs- und Hungerjahre im 20. Jahrhundert haben dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Staaten Europas der Sicherung der Ernährung ihrer Bevölkerung hohe Priorität eingeräumt haben. Ja, das ist einfach die Basis, dass man eine gute Ernährung hat, um überhaupt leben zu können. Und die Politiker, ja, dabei kamen ihnen auch die für Landwirtschaft und die Ackerböden günstigen Bedingungen der gemäßigten Klimazonen zugute. Das ist ja das, was sich gerade langsam aber sicher ändert und wo auch unsere Bauern und Landwirte immer mehr mägen. Na, wir können nicht einfach so weitermachen. Es ist wirklich so, wir erleben einen großen Wandel. Also jetzt den Klimawandel, aber auch andere Krisen. Und unser Kanzler sagte ja neulich, wir stehen vor einer Zeitenwende. Das klang vielleicht sehr dramatisch, aber ich denke, wir erleben alle, ja, wie es immer enger wird, wie immer mehr Katastrophen kommen. Und ich bin dann immer so dankbar, und euch geht es sicher genauso, dass wir wissen, Jesus hat das letzte Wort für diese Welt, für die Menschheit. Und auch wenn es düster wird und wenn schlimme Aussichten sind, schlimme Bedrängnisse kommen, dann dürfen wir doch immer wieder wissen, Gott hält die Welt immer noch in seiner Hand. Er bestimmt auch ihr Ende und er ist auch bei uns alle Tage durch seinen Sohn im Heiligen Geist. Ja, das Vaterunser erinnert uns daran, dass wir für das, was wir brauchen, unseren himmlischen Vater bitten dürfen. Das heißt, diese Bitte, unser täglich Brot, gib uns heute, die steht natürlich für das, was wir brauchen. Denn Brot allein reicht nicht aus, das wissen wir, aber es eben, die, auf alle Fälle brauchen wir Grundlagen, um überleben zu können. In der Bergpredigt und im gleichen Kapitel kommt nun ein Satz, der uns vielleicht stutzig macht, wenn wir die Bitte vor uns haben um das tägliche Brot. Ja, wir bitten Gott um das tägliche Brot und das heißt auch, ja, immer eins nach dem anderen. Und im gleichen Kapitel, in Vers 6, Vers 25, immer noch Bergpredigt, sagt Jesus das bekannte Wort: Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Ja, offensichtlich oder auf den ersten Anschein denkt man, ja, was denn nun? Einmal soll ich Gott bitten in Bewusstsein, es ist nicht selbstverständlich, dass ich mich jeden Tag gut ernähren kann, sogar noch die große Auswahl habe. Und hier sagt Jesus nun, macht euch darum keine Sorgen, Gott ernährt euch. Na, wenn wir die Texte mal genau anschauen, dann ist es einfach wohl so, wenn wir Gott um das tägliche Brot bitten, dann tun wir das ja im Bewusstsein, dass es von ihm kommt und dass er in seinem Willen eben auch entscheidet, das, was eben auch in unserem Leben stattfindet, was uns hilft und vielleicht manchmal auch, was uns das Leben schwer macht. Also eine Bitte an Gott im Bewusstsein, wir sind von Gott abhängig. Und insofern können wir auch die Aufforderung von Jesus damit in Einklang bringen, wenn er sagt, sorgt euch nicht. Ich denke, das ist das Schlüsselwort hier. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ja, ist schon wichtig, ich muss Gott ums tägliche Brot bitten, vielleicht ist es auch eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf, vielleicht brauche ich ganz dringend eine Arbeitsstelle oder wie auch immer. Ich denke, wir dürfen das hier hineinbringen, was eben zu unserem Lebenshalt, zu unserem Lebensunterhalt schlechthin benötigt wird. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, aber übertreibt es nicht. Lasst es nicht in eine Sorge verfallen, lasst es nicht in ein Grübeln verfallen, sondern wenn ihr merkt, dass ihr euch Sorgen macht, dann haltet euch doch vor Augen, dass ihr mit allem zu Gott kommen könnt, zum Vater kommen könnt, sagt Jesus, und er sorgt für euch. Es wäre natürlich Stoff für eine eigene Predigt und die würde ich mir nicht zutrauen, sage ich ganz ehrlich. Es ist natürlich schwierig, wenn wir die Weltlage sehen, wenn wir Nachrichten hören. In so vielen Ländern wird gehungert, so viele Kinder sind am Verhungern und verhungern. Ja, das wäre wie gesagt ein eigenes Thema, aber manchmal ist es auch gut, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir erleben, wie unsere Situation ist und wie wir eben auch mit Gott leben und ihm alles anvertrauen. Ja, ich hatte letztes Mal schon darauf hingewiesen und jeder, der es jetzt aufgeschlagen hat, das Kapitel 6 kann das auch sehen, die Bitte: Unser tägliches Brot gib uns heute, beziehungsweise das ganze Vater unser, ist reingestellt zwischen der Thematik Almosen geben, der Thematik Fasten und eben auch der Thematik falsche Sorge gegen rechte Sorge. Ja. Und das waren Almosen geben und Fasten. Das war für den frommen Juden etwas Selbstverständliches. Das war etwas, das hat zu seiner Glaubensausübung gepasst. Das waren Rituale oder das waren feststehende Handlungen, die man gemacht hat und dazu natürlich dann auch das Gebet. Es gibt, ich habe das in einem Buch gefunden, es gibt analog zum Vater Unser und vor Jesu Zeit schon gibt es vorgegebene Gebete, die ein frommer Jude auswendig konnte, die waren aber ziemlich lang, da waren allein 12 längere Passagen. Und von daher war es also nichts Neues, dass Jesus ein Modellgebet gegeben hat. Aber seins ist eben das Gültige. Und man kann sagen, dass in allen christlichen Kirchen, ja, oder ja, eigentlich schon, also wer sich zu Christus als dem Herrn und dem Gottsohn bekennt, der kennt auch das Vaterunser. Und von daher ist es auch, ja, ist es auch wichtig, wenn wir es immer wieder anschauen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich will gar nicht so viel reden. Das meiste habe ich jetzt gern geredet. Und ich habe einfach mal, ich war einfach neugierig und habe gedacht, ich will mal markante Bibeltexte heraussuchen zum Thema Brot. Ich werde jeweils einen Bibeltext vorlesen und lade euch dann ein, etwas darüber nachzudenken. Von Martin Luther gibt es ja das Wort, man muss das Wort Gottes kauen, wie man Schwarzbrot kaut. Ja, da sind wir wieder beim Brot. Allerdings, wenn Luther vom Schwarzbrot sprach, dann war das das ganz grobe Brot, was die armen Leute, die Bauern und die Tagelöhner und so weiter zu essen bekamen und nicht das leckere Weißbrot, das die vornehmen und reichen Leute eben immer ungesünder und wahrscheinlich auch dicker gemacht hat. Also kauen, wie man Schwarzbrot kaut. Der erste Vers steht im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und im zweiten Buch Mose, da sehen wir schon, wie Gott am Erlösungsplan wirkt, nachdem Adam und Eva verstoßen waren aus dem Garten Eden. Und da finden wir einen interessanten Text über Mose, Kapitel 34, Vers 28. Und Mose war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Gebote. Also unter Fasten empfangen, aufgeschrieben, bis für uns heute. Einen ganz anderen Aspekt finden wir im Prediger, der ja oft sehr melancholisch ist, aber hier ist er mal fröhlich. Und so heißt es hier in Prediger 9, Vers 7, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Das ist doch ein Fest. Gott freut sich über mich, über dich, über uns. Unser Tun hat Gott gefallen. Und deshalb essen wir jetzt voller Freude und trinken voll Freude und mit gutem Mut, wie er gesagt hat. Prediger 9, Vers 7. Vielleicht auch ein Wort für den Alltag. Iss dein Brot mit Freuden, trink dein Getränk mit gutem Mut. Jetzt habe ich ein paar Verse von Jesus zusammengestellt. Das erste Mal spricht Jesus vom Brot, als er in der Wüste fastet. Und Jesus antwortet dem Widersacher auf die Versuchung des Teufels hin, du bist doch Gottes Sohn, du kannst doch aus diesen Steinen hier Brot machen. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Nicht vom Brot allein, das heißt, das Brot ist nicht gestrichen. Jesus war Mensch und wusste ganz genau, man braucht etwas, ja, das den Leib stärkt, dass wir gut weiterleben können, möglichst nicht gesund werden. Und doch sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Nun zwei Texte aus dem Johannesevangelium. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35. Der nächste Text ist ebenfalls im Johannes, sogar im gleichen Kapitel, Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Johannes 6, Vers 51. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Beachten wir den Gegensatz. Hier das Brot, das die Menschen bekommen, weil sie Hunger haben. Aber das geistliche Brot haben sie bestimmt schon bekommen. Es ist ja am Ende einer längeren Predigt von Jesus. Und auf der anderen Seite das Brot des Lebens, das uns satt macht in unserem geistlichen Bedarf und das uns auch in die Ewigkeit bringen wird. Natürlich kennen wir alle diesen Text, und er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Typisch Jesus, er nahm immer etwas, was die Menschen kannten, was sie möglichst aus ihrem Alltag kannten, und nimmt und macht daraus ein Symbol für seinen Leib und damit erinnert wird an ihn, was er für uns, was er für die Jünger und damit auch für uns getan hat. Zwei Texte noch zum Abschluss in der Apostelgeschichte. Entschuldigung, ich dachte, der schaltet sich aus. Apostelgeschichte ganz vorne, ihr wisst es vielleicht auch, ist ein bekannter Text. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ein paar Verse zuvor heißt es, ja, ich lese mal ab Vers 51, Apostelgeschichte 2, ab Vers 41, die nun, die das Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Traumhaft. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Ja, sie haben sich auch nach Möglichkeit täglich getroffen, Tag für Tag, und brachen das Brot. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie eben auch jeden Tag ein Abendmahl hatten mit vorausgehendem Agapemahl. Ja, wie gesagt, ich wollte heute nicht so viele Worte machen. Ich denke, die Texte, die ich gelesen habe, sind alle sehr gehaltvoll. Über alles könnte man noch sehr lange nachdenken. Wenn ihr mögt, dann nehmt doch wenigstens einen dieser Texte auch mit nach Hause und kaut ihn noch eine Weile, wie eben, und denkt an Martin Luther und sein Schwarzbrot. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam das Vaterunser beten, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat und das er gesagt hat, so sollen wir beten. Bitte steht dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.